Es ist im Mai, und zwar, wenn man es genau nimmt, am 31. Mai 1974, 37 Jahre her, dass ich zum Glauben kam. Jetzt könnte ich euch das folgendermaßen erzählen. Jetzt könnte ich sagen, es ist 37 Jahre her, dass der Herr Jesus mich gerettet hat. Das stimmt. Ich könnte aber auch sagen, es ist 37 Jahre her, dass ich mich bekehrt habe. Stimmt auch. Und genau in diesem Spannungsfeld, das ich jetzt gerade gezeigt habe, der eigenen Bekehrung, möchte ich etwas aufzeigen. Ich lese uns dazu 5. Mose 1, Vers 21. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Ziehe hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Dann wieder so zwei Dinge. Er sagt, ich habe das Land schon lange in deine Hand gegeben. Ich habe dir das alles schon bereitet. Es ist im Prinzip fertig. Du musst es nur noch tun. Wieder die zwei Seiten. Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe in diesen 37 Jahren von links außer nach rechts außer alle Bewegungen, die irgendwo landläufig sind, durchlaufen, kennengelernt, die Lehre links, die Lehre rechts. Mir ist etwas aufgefallen. Die Heilige Schrift bezeugt eine völlige Erlösung. Sie bezeugt ein Tun Gottes, das perfekt ist für die Elenden, für die Gebundenen, für die in Not sind. Aber was zweites ist eine Tatsache, dass oft, einfach wenn man ganz ehrlich ist, man zugeben muss, auch bei Gläubigen, dass das, was man hier liest, was man sagt, was man tut, es funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert in der Praxis nicht. Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe jetzt da auf der Hohe Kreti, auf der Konferenz, auch mit einem relativ interessanter junger Mann, viele Gespräche gehabt. Da ist mir wieder etwas bewusst geworden. Ich habe dann versucht, etwas zu erklären, was mir im Laufe der Jahre auffiel. In der Regel hat jede Wahrheit der Heiligen Schrift zwei Seiten. Zwei Seiten. Die zwei Seiten können, wenn man nur die eine Seite liest, sogar der anderen Seite widersprechen. Absolut nicht außergewöhnlich. Aber es gibt überall, wie ein Zahnrad, ein Bindeglied. Und sobald ich das Bindeglied finde, fasst das Zahnrad, der Widerspruch hört sofort auf und ich habe eine bestechende geistliche Logik. Und ich habe noch was Zweites, ich habe die Wahrheit. Mir ist aufgefallen, bei mir selber, dass ich dazu tendiere, selbst wenn ich beide Wahrheiten kenne, wenn ich sogar das Zahnrad weiß, wie ich sie zusammen machen kann, dass ich dazu neige, von meinem Charakter her vielleicht die eine Seite dieser Wahrheit sympathischer zu finden. Ich bin dann dahinter gekommen, dass das mit meinem Charakter zu tun hat. Das hat mit meiner Erziehung zu tun. Das hat auch mit meinem geistlichen Weg zu tun. Da bin ich auf andere Männer getroffen und Frauen des Reiches Gottes. Die haben genau die andere Seite sympathisch gefunden. Und ich habe dann Kirchengeschichte studiert. Und Kirchengeschichte ist was Faszinierendes. Wir werden jetzt im KJD das nochmal angehen. Aber mir ist dann aufgefallen, wie fast alle Richtungen, alle Denominationen eindeutig entsteht durch dieses Spannungsfeld. Doch diese zwei Seiten. Man ist zum Beispiel furchtbar geschädigt von einer Überbetonung und geht dann mit fliegender Fahne ins Gegenteil rein und betont genauso über, richtet den gleichen Schaden an. Schon in der Reformation war das so. Die katholische Kirche mit ihrer unbiblischen Lehre von der Werksgerechtigkeit, mit ihrer unbiblischen Lehre, hat das so überzogen, was man tun soll mit ihrem Ablass, dass dann wieder als Gegenpol Lehren und die Reformatoren kamen und haben genau das andere überzogen. Und beides ist im Prinzip nicht falsch. Aber einseitig dargestellt ist beides völlig falsch. Und wenn ich heute angucke, wisst ihr, wenn ich vor meinem geistigen Auge alle Bewegungen sehe, die ich schon durchlaufen habe, dann muss ich sagen, im Prinzip, was sie sagen, von der Wahrheit her, von dem Gehalt, ist nicht falsch. Aber es ist einseitig. Es betont nur eine Seite. Wenn ich beide habe, dann habe ich die Wahrheit. Das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, zu streiten. Ich habe diesmal auf der Hohen Kreta das erste Mal nicht gestritten, sondern ich habe denen gesagt, ich mache einen Vorschlag. Wir suchen das Zahnrad zwischen uns. Wenn wir das Zahnrad finden, haben wir keinen Streit mehr. Einer von uns zwei muss dann seine Lehre aufgeben, das ist klar. Aber wenn das die Wahrheit ist, das Zahnrad muss her. Lehre sind meistens, oder auch Bekenntnisse, ich bin totaler Gegner von Bekenntnissen. Bekenntnissen heißt, so sehe ich es. Wisst ihr, was es ist? Das ist meistens die eine Seite. Und man muss das betonen, wenn ich immer sage, die Leute kommen zu mir und sagen, sag mir dein Bekenntnis, sag mir dein Glaubensbekenntnis der Gemeinde, und ich sage, ich habe keins. Dann sind sie meistens frustriert. Dann muss ich sagen, das brauchst du eigentlich nicht, wenn die Bibel ganz nüchtern sachlich lest. Und es gibt eine Äquivalenz. Wisst ihr, was eine Äquivalenz ist? Das ist eine Gewichtung. Es gibt eine Gewichtung. Und ich möchte heute über die Praxis reden, ganz praktisch. Das, was ich jetzt erzähle, ist Vorspann. Ich möchte ganz praktisch das ausführen, wie man letztendlich zur Ruhe kommt, geistlich. Es hat immer so Gewichtungen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen in Lukas 24, 27, als der Herr Jesus hinging und von der Erlösung zu den Jüngern redete, sagt die Bibel, er beginnt bei Mose über die Propheten und zeigt sie ihnen durch die ganze Heilige Schrift. Als Paulus in Apostelgeschichte 28, 23 mit den Juden diskutiert, macht er genau das Gleiche. Er nimmt alle Stellen und zeigt ihnen, wie das geht. Ich wage heute nicht mehr, schnelle Aussage zu machen, wenn ich nicht Gelegenheit hatte, möglichst sogar mit einer, sagen wir, guten Konkordanz, vielleicht sogar mit einer Urtextkonkordanz, alle Stellen aufzuschlagen, alle Stellen zu prüfen, alle Stellen genau anzusehen. Vorher bin ich sehr vorsichtig. Weil ich halt gemerkt habe, dass es keinen Menschen gibt, der objektiv ist. Ich bin das Produkt meiner Vergangenheit, ich bin das Produkt meiner Gene. Ich kann euch genau sagen von meinen Vorfahren, wessen Charakter ich in etwa zu welchen Prozent ist jetzt schwierig, aber zu welchen Anteilen ich denke, bekommen habe. Selbst bei meinen Kindern kann ich euch das zeigen, wie da das verteilt ist. Das heißt, es beeinflusst mich. Ich habe aber jetzt festgestellt, wenn ich beide Seiten einer Wahrheit habe, es gibt keine drei, meistens zwei, und habe das Bindeglied, dann spielt mein Charakter keine große Rolle mehr. Da kommt Befreiung. Wisst ihr, und vielfach wurde sich die Schädel eingeschlagen, wo es völlig sinnlos ist und auch nichts gebracht hat. Lass mich das einfach an zwei, drei Beispielen über die Errettung zeigen. Aber ich möchte heute nicht über die Errettung reden, sondern ich möchte dann reingehen in die Befreiung, in die Erlösung, wie die Erlösung bei Erretteten wirkt. Aber nochmal zu der Errettung. Die Bibel lehrt, ohne Frage, Epheser 2, Vers 8 bis 10, dass die Erlösung eine Gabe ist. Sie sagt sogar im Römerbrief, ein Charisma, eine Gnadegabe, was Gott mir gibt als Geschenk. Gleichzeitig sagt sie, es wird ohne Werke, ohne Verdienst von Gott als Geschenk bereitgestellt. Letztlich, er gibt mir das, er schenkt mir das. Ohne Werke, ohne alles. Da sind sogar die Werke schon drin in dieser Erlösung. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Aber, das lehrt die Bibel genauso, das ist die zweite Seite. Die Bibel sagt ganz klar, er schenkt es zu seinen Bedingungen. Ich kann jetzt nicht die Bedingungen weglassen und sagen, der tut es. Habe ich oft erlebt. Dann findest du andere, die sehen nicht, dass es der Herr schenkt und sagen, das spielt nur eine Rolle, dass ich die Bedingungen einhalte. Dann hast du wieder die zwei Richtungen, die sich dann bis aufs Blut bekämpfen, sich als Irrlehrer beschimpfen und letztendlich beide einen Teil der Wahrheit richtig haben, aber nicht das Ganze. Und die Bibel sagt ganz klar, tut Buße und glaubt. Das ist die Bedingung. Also gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun. Wieso? Dann ist klar. Und aus denen, die Buße tun, die hier gehorsam sind, wird beschrieben in Johannes 16, Vers 7 bis 14, da sagt die Bibel, der Heilige Geist wird Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird uns in die Wahrheit hineinführen, er wird Jesus verherrlichen. Das heißt, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, der Vater zieht durch den Heiligen Geist zum Sohn. Und jetzt sagt aber die Bibel, Johannes 1, 12, so viele ihn dann praktisch, wenn sie Buße getan haben, aufnahmen. Das steht im griechischen Zeitform, die meint punktuell, im Bruchteil einer Sekunde. Denen gab er im selben Bruchteil der Sekunde das Recht, Gottes Kind zu werden. Derselbe Sekunde geschieht die Wiedergeburt. Habe ich mich jetzt bekehrt oder hat der Herr mich freigerettet? Beides. Beides. Das löst die Spannung auf. Er hat es mir freiwillig gegeben als Geschenk. Ich konnte nichts dazu tun. Und dass ich seine Bedingungen einhalte, das hat überhaupt nichts mit Werken zu tun, sondern ich nehme einfach die Bedingungen an. Wisst ihr, wenn zu mir jemand sagt, Karl Hermann, ich habe einen Schrank und wenn du den willst, schenke ich ihn dir, musst ihn halt holen. Schenkt er mir dann oder muss ich ihn mir verdienen, indem ich ihn hole? Auf diese irre Idee würde keiner von uns kommen, sondern ich sage, nö, ich habe den Geschenk gekriegt, ich muss ihn halt holen. Und genauso ist es mit der Erlösung. Ich kriege das Geschenk, aber ich muss halt die Bedingungen einhalten. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, das ist ja eine Lehre, wo sich viele die Schädel einschlagen, Unverlierbarkeit. Ich habe in der Kirchengeschichte festgestellt, dass die Lehre unter anderem aufkam in vielen uns bekannten Richtungen, sprich Brüderbewegung, die evangelische Gemeinde, wo das heute stark verbreitet ist von der Kirchengeschichte her. Da war ein Mann, ein dominierender Mann. Und dieser Mann hat die Heilsgewissheit verloren. Als er die Heilsgewissheit verloren hatte, war er plötzlich offen für nur eine Seite der Wahrheit. Als ich das erkannte, bin ich eigentlich innerlich zusammengezuckt und habe resigniert. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich kämpfe nicht um die Wahrheit, sondern ich kämpfe um die Erfahrung. Hier hat ein Mann Erfahrung gemacht, dass wenn er eine Seite überbetont, dass dann seine Seele zur Ruhe kommt. Darf ich mal vorsichtig sagen, ohne dem Mann nahe zu treten, der schon lange in der Ewigkeit ist, so eine Heilsgewissheit wollte ich keine. Weil ob die echt ist, da mache ich mal ein riesen Fragezeichen dahinter. Ein Riesenfrage. Ich sage nicht, dass er nicht gerettet ist, aber ob die Heilsgewissheit echt ist, die auf sowas basiert, da mache ich 10 Fragezeichen. Der andere, der das Problem nicht hat, der keine Probleme mit der Heilsgewissheit hat, der wird dir was völlig anderes erzählen. Es kommt aber auch von seinem Charakter. So ist die Heiligungsbewegung entstanden, so ist die Brüderbewegung entstanden. Ich kann dir jede Bewegung erklären, wie sie entstanden ist. So sind die Sekten entstanden. Als die Christenheit das tausendjährige Reich völlig unterbetont hat, kamen die Zeugen Jehovas. Als die Christenheit das allgemeine Priestertum und das Priestertum Jesu Christi aus Hebräer 2, 4 und 7 völlig unterbetont hat, kam die katholische Kirche und hat mit ihrem Ornat und mit ihrem Zeugs hat sie eine katholische Lehre geschaffen. In Wirklichkeit ist es eine Nachahmung des hohepriesterlichen Dienstes. Kam immer so. Du kannst jede Sekte erklären aus einem Mangel, aus einer Einseitigkeit. Das Grundproblem ist einfach, aber in der Errettung. Die Bibel sagt, du kriegst es kostenlos. Das muss man auch radikal predigen. Du bekommst die Erlösung, ohne dass du etwas tust. Aber, Hebräer 3, Vers 7. Heute, wenn du seine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nicht. Wenn der Herr dein Herz anredet durch den Heiligen Geist und dich sich zieht zu der Erlösung, dann musst du sie annehmen. Du wirst nicht automatisch umgewandelt. Du musst dein Geschenk, du musst deinen Schrank abholen in der Bildersprache. Wenn du das nicht tust, dann hast du ihn nicht. Das heißt, zwei Seiten. Von daher kann ich heute sagen, ich bin aus Gnade gerettet, als ich mich am 31.05.1974 bekehrt habe. Beides hat gestimmt. Da hat es mir aus Gnade gegeben, aber ich habe es angenommen, aktiv. Jetzt kann ich nicht hingehen und mein Erlebnis zum Standard machen, weil das passiert bei jedem anders. Sonst müsste ich sagen, man kann sich nur bekehren, wenn man an der Wand hängt. Gell? Das ist ja keine Bekehrung. Das ist halt bei mir so passiert, das muss ja nicht sein. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zum Riesenproblem. Das hat nicht nur bei der Errettung hat die zwei Seiten, sondern bei allen Erlösungen, Wahrheiten. Bei allen. Die gesamte Bibel besteht aus zwei Wahrheitsteilen, die immer zusammengesetzt werden durch dieses Zahnrad. Es gäbe keine Denominationen, keine Richtungen, wenn die Menschen das beachten würden. Es gäbe keine Gläubige in der Psychiatrie, die, und ich möchte ausdrücklich unterscheiden bei Psychiatrie, Stoffwechselkrankheit, da brauchst du Medikamente. Das ist eine Krankheit genauso, wie wenn du zum Beispiel Bluthochdruck oder was hast, wobei man guckt, was selber verursacht ist. Aber ich unterscheide, wenn man jetzt psychisch zerbricht am Evangelium, das habe ich Menschen gesehen, die zerbrochen sind, weil sie hier Perfektionisten waren und sah, dass sie es nicht können. Es gibt es. Zwei Seiten. Sie haben nur eine Seite gesehen und die andere nicht und sind zerbrochen. Gibt es. Und das Ziel für heute Morgen ist einfach zu erklären, wie die zwei Seiten funktionieren und wie ich das Zahnrad finde, dass für uns heute keiner die Versammlung verlassen muss, verzweifelt, sondern dass er sieht, es gibt eine Lösung, egal wo ich drin stecke. Da wissen wir, wo das Elend des Menschen steckt, in ihm selber drin. Das ist oft der verdrehte perfektionistische Charakter. Das ist oft die Übersensibilität. Der andere ist ein grober Holzklotz, der gar kein Gefühl hat. Und wenn die zwei noch miteinander zum Beispiel verheiratet sind, dann kannst du dir vorstellen, was dann für ein Problem gibt, ehemäßig. Und wenn dann beide noch gläubig sind, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, und ihre Bilder haben und ihre Vorstellungen, wisst ihr, was dann passiert? Das ist die Katastrophe auf Erden, was dann passiert. Dann gehen die aneinander, das ist nur Frage der Zeit, dazu, wenn sie im Fleisch sind, die gehen einander an die Gurgel. Ist völlig logisch. Wenn man aber diese ganzen Spannungsfelder auflöst und zur einfachen Wahrheit zurückgeht und das Zahnrad sucht, das verbindet, dann kommt Ruhe. Dann kommt Friede. Dann hört der Druck auf. Und das möchte ich heute zeigen. Zuerst nochmals etwas. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt uns relativ einfach, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und dagegen steht eine vollkommene Erlösung. Jetzt kommen wir wieder zum wichtigen Punkt. Der betrifft auch nur unser voriges Thema, die Errettung. Wisst ihr, wenn es heißt, du bist eingetragen in das Buch des Lebens vor Grundlegung der Welt, dann bist du nicht hier willkürlich rausgesucht worden. Sondern die Bibel lehrt generell, man muss halt die ganze Stelle lesen, dass das Opfer Jesu, das vermutlich im April 33 nach Christus geschah, man weiß es ja nicht genau, das ist ja zeitlich genau fixiert, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass dieses Opfer rückwirkend seit Katabolä, seit dem Niederwurf der Welt oder des Kosmos, das heißt Grundlegung der Welt, besteht. Das heißt, die Bibel geht für etwas aus. Und wenn ich das in meinem Bibelstudium nicht beachte, dann kann ich alles reinlesen, was ich will. Je nachdem, was ich für einen Charakter habe. Je nachdem, welche Seite ich überbetone. Und zwar, die Bibel sagt ganz klar, das Opfer ist außerhalb von Zeit und Raum. Darum bin ich auch in Christus erwählt vor grundlegender Welt. Aber das Opfer, das Blut, wirkt seit grundlegender Welt. Es wirkt alles seit grundlegender Welt. Das ist auch der Grund, warum David schreien konnte, entsündige mich mit Isop. Und er wurde genauso rein von der Sünde wie wir. Das Bocksblut hat ihn doch nicht gereinigt. Sondern er hat über dieses Blut, praktisch über dieses Opferblut, Isop, hat einen Zugang zu dieser transzendalen Totalwahrheit, dass das Opfer außerhalb von Zeit und Raum wirkt. Niemand wurde je gerettet ohne das Opfer Jesu. Aber bevor er selber kam, zeitlich, historisch, gab es die Vorläufer, die das zugerechnet haben. Aber als das Opfer da war, wirkt es rückwirkend seit Grundlegung der Welt. Jetzt habe ich ein Opfer, das absolut wirkt. Hebräer 10, 10 und 14 sagt, ich sage gleich, was das Thessalonicher bedeutet, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal, ist bloß einmal passiert. Denn mit einem einzigen Opfer, da steht eigentlich Darbringung, hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, die Bibel geht von Tatsache aus, von Fakten, die außerhalb von Zeit und Raum einfach Realität sind. Und jetzt sagt die Bibel, du bestehst aus Geist, Seele und Leib. Das ist ja ein Rätsel, auch medizinisch. Man kann eine Seele nicht röntgen. Man kann eine Seele auch nicht mit, wie man Gehirnströme misst, man kann eine Seele nicht messen. Allein da müssen die Menschen merken, dass sie eigentlich nichts wissen, weil das Geheimnis der Seele ist phänomenal. Die Bibel sagt, sie entstand, als Körper und Geist vereinigt wurden. Aber was eine Seele ist, ich habe schon oft gesagt, ich würde gerne mal eine angucken im Himmel. Wobei ich völlig felsenfest überzeugt wäre, dass sie krumm wäre und viele Windungen hätte, weil die Seele ist ja das Problem, wo wir mit zu kämpfen haben. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt. Geist, Seele, Leib. Daraus bestehen wir. Unerklärlich. Aber die Bibel sagt, es ist so. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gerettet ist mein Geist. Römer 8, Vers 9 und 10. Vielleicht die zentralste Bibelstelle als, ich sage es mal so, große Überschrift, dass man das alles versteht. Wenn man es nicht versteht, dann geht man in die Irre. Und das sagt die Bibel ganz einfach. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn der Heilige Geist in mein Herz einzieht, dann wird der Geist lebendig. Mein Geist, der tot ist, laut Epheser 2, 1-3, der tot in Sünde ist, wird gerettet. In dem Moment flammt mein Geist auf. Botschmini hat es versucht zu erklären. Er sagt, der innerste Kreis ist der Geist des Menschen. Dort sitzt der Heilige Geist. Also Entschuldigung, der Ausdruck, aber so Botschmini beschreibt es und sagt, dort hat der Heilige Geist Wohnung gemacht. Und sagt, der Kreis drumherum, in mir, das ist meine Seele. Sagt, die ist zuerst einmal neutral, wertneutral. Die ist im Prinzip vor Gott her weder schlecht noch gut, sondern das ist etwas, wo sich die Kämpfe abspielen. Und sagt, und dann die äußerste Hülle ist der Körper. Wisst ihr, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute sage, die Erlösung, die im Geist, in meinem Geist geschehen ist, ist automatisch für Seele und Körper, dann muss ich konsequent lehren, dass wenn jemand sich bekehrt, dass er gesund wird und nicht mehr krank wird. Was eine absolute Irrlehre ist. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Bibel sagt eindeutig, auch im man sieht es, lass mich es am Beispiel des barmherzigen Samariters zeigen. Da sagt die Bibel, der Erlöser, der barmherzige Samariter, der Herr Jesus, gibt dem Wirt, dieser Herberge, Bild für den Heiligen Geist und für die Gemeinde, dem gibt er 2 Denare. Das heißt, er gibt ihm 2 Dinge. Er bezahlt für Geist und für Seele und sagt, der letzte Denar, das dritte kriegst du, wenn ich wiederkomme. Das ist für den Leib. Und die Bibel lehrt ganz klar, der Geist ist wiedergeboren. Die Seele ist der Kampfplatz, wo das Opfer Jesu wirkt. Wenn ich im Glaube, jetzt kommen wir zu dem, wenn ich im Glaube die 2 Seiten mit dem Richtigen verbinde und richtig annehme, dann wirkt es, wo es nicht ist, die Erlösung ist mein Körper. Erst bei der Auferstehung. Wenn dann Gott in Gnade mich heilt, dann ist es ein reiner Gnadeakt Gottes, weil er das für mich vorgesehen hat. Aber ich habe keinen Anspruch von der Erlösung auf Heilung. Ich habe Anspruch, wenn ich wiedergeboren bin, das Pfand bedeutet Auferstehung, aber nicht Krankheilung. Und jetzt muss ich einfach sehen, die Bibel geht davon aus, so wie ich es gelesen habe im 5. Mose, es ist alles vorhanden, wir haben ein vollkommenes Opfer für Geist, Seele und Leib. Und jetzt sagt er, jetzt geh hin und nimm es ein. Ja, was kann ich einnehmen? Der Geist ist nach der Wiedergeburt eingenommen. Darum sagen wir die Leute, bekehre dich, lass dich vom Herrn Jesus retten. Das ist passiv, lass dich retten. Das stimmt, weil er rettet, nicht ich. Er rettet zu seinen Bedingungen. Lass dich retten. Dann ist der Geist gerettet. Aber die Seele ist jetzt der Kampfplatz. Und das ist gelobte Land, wo ich einnehmen muss. Ich muss jetzt im Glauben mein eigenes Herz, diesen inneren Menschen vom Herrn Jesus letztendlich in Besitz nehmen lassen. Da muss ich das Land erobern. Was sitzt denn da drin in diesem Land? Was muss erobert werden? Mein Ego. Meine Eitelkeit. Mein Stolz. Meine Depression. Meine Verzagtheit. Meine Feigheit. Letztendlich. Mein Unglaube. Das sind die Enakskinder des verheißenen Landes. Da sitzen die. In meinem eigenen Herz sitzen die drin. Die muss ich raustreiben. Hinaus mit. Wie die Kinder Israel es getan haben. Ja, aber jetzt, wie geht das? Die Kinder Israel waren ja Narren auf dem Sektor. Sie haben gesagt, jetzt nehmen wir das Schwert und greifen dann. Dann sagt Mose zu ihnen, Entschuldigung, Gott ist nicht mit euch. Ihr wart vorher ungehorsam. Die Bibel sagt ganz klar, wir haben eine Verheißung und Gott sagt, so ist es und jetzt muss ich es tun. Jetzt haben wir die zwei Seiten. Wir haben die sogenannte, ich sage es jetzt in meinen Worten, das ist kein biblischer Ausdruck. Wir haben die sogenannte Stellung in Christus. Das heißt, alles, was ich mit diesem Paket der Wiedergeburt, wenn ich gerettet bin, bekommen habe, das ist in meinem Herz drin. Als zweites habe ich die Realisierung. Wisst ihr, wenn das Paket in mir drin ist, dann wirkt es ja noch nicht. Wirkt hat es bei der Rettung, dass ich Gottes Kind bin. Das ist das Pfand. Wenn ich sterbe, bin ich in der Ewigkeit bei meinem Jesus. Aber dass jetzt zum Beispiel mein Zählebereich von den Riesen, von den Enakitern befreit wird, da sagt die Bibel, jetzt geh hin und nimm es ein. Das ist doch das Gleiche. Wenn Paulus in Kolosser 3 wunderbar, und das ist etwas Herrliches, wenn er hier sagt, du bist mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Ist doch herrlich. Und dann sagt er so, nachdem du innerlich im Himmel lebst, dann geh mal gefälligst hin, Kapitel 3, Vers 5, und töte die Glieder, die noch hier sind. Das heißt, bring diese Enaks-Riesen in dir um. Jetzt kommt das Problem. Die eine sagt bei diesem Spannungsfeld, wie bei der Errettung, wird immer nur eine Seite betont. Die eine sagt, der Herr tut alles, du brauchst gar nichts tun. Das ist eine Seite. Es ist alles geschehen, vollkommenes Opfer. Die zweite sagt, du musst kämpfen, du musst das tun, du musst angreifen. Beides stimmt. Beides allein gepredigt, allein praktiziert, führt zur Verirrung, führt zur Verzweiflung, führt letztendlich auch zur Heuchelei. Wenn man dir immer sagt, und da war zum Beispiel Darby sehr auffällig, die vollkommene Stellung, das ist ja richtig. Aber wenn man dir immer nur betont, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Königskind, hat er meinen Pfingstprediger gepredigt, hat gesagt, dann hat dein Auto keinen Rost mehr und so ein Unsinn, was ja völliger Quark ist. Entschuldigung, der Ausdruck, aber das ist Unsinn. Wenn man dir immer nur betont, deine Stellung, wie du vor Gott stehst. Und du siehst ganz praktisch, dass es nicht funktioniert. Dass das große Königskind einfach neidisch ist. Dass das große Königskind giftig ist. Dass das Königskind faul ist. Dass das Königskind untreu ist, dass das Königskind unzuverlässig ist, dass das Königskind unrein ist, trotz deiner Stellung. Da gibt es jetzt Leute, die zerbrechen an dem. Steht ihr? Die gehen kaputt. Und das müssen wir auflösen. Sobald ich weiß, es ist so, ich bin ein Königskind mit einer hohen Stellung, muss ich in der Schrift gucken, wo ist die Gegenwahrheit? Er gibt es mir kostenlos, er gibt es mir geschenkt. Wo ist die Gegenwahrheit, dass es funktioniert. Und dann muss ich gucken, wie sagt die Bibel, wie geht das Zahnrad? Sobald ich das Zahnrad habe und die zwei zusammen schiebe, kommt sofort Befreiung und dann funktioniert's. Ich habe lang gebraucht, ich habe jahrelang gebraucht, ich habe die Kirchgeschichte studiert, ich habe Geschichte, ich weiß nicht, wie viele Geschichte ich und Lebensbiografie und ich gelesen habe, ich weiß es nicht. Mir ist aufgefallen, ich treffe immer auf dieses Bild. Ich treffe immer auf die zwei Seiten. Ich treffe immer auf eine Überspitzung. Ich treffe ganz selten aufs Zahnrad. Wisst ihr, wer das Zahnrad gefunden hat? Darum war das die Person, die mich mehr als alles andere geprägt hat, die ich am meisten geschätzt habe, war Hudson Taylor. Er hat zeitweise nur in den zwei Bereichen gelebt und dann hat er das Zahnrad gefunden. Das hat er geschrieben in dem Heftlein, das ausgetauschte Leben. Dort hat er das Zahnrad gefunden. Als er dann so krank war, da dass man sogar rechnen musste, dass er in die Ewigkeit ging. Er wurde wieder gesund. Also da lag halb tot. Da kamen seine Leute, die frommen Leute, und haben gesagt, Hudson, glaubst du noch? Die haben es nicht spöttisch gemeint. Sie wollen jetzt ein gewaltiges Zeugnis hören. Wissen Sie, was er gesagt hat? Nein. Die war schockiert. Du glaubst nicht mehr? Nein. Ja, was tust du denn? Ich vertraue. Zu mehr habe ich keine Kraft mehr. Und zudem hat es gereicht. Das war perfekt. Beide Seiten der Wahrheit plus Zahnrad. Jetzt kommt unser Problem. Jeder von uns hat ein Problem. Jeder. Auch geistlich. Wisst ihr, ich glaube, dass die Leute nicht, dass ihr Gesicht das im Sonntagmorgen zeigt. Ich darf auch glauben, dass meine nicht so aussieht im Alltag. So ihre sieht auch nicht so aus. Da wollen wir gar nicht reden. Ja, ich bin Praktiker, kein Theoretiker. Wisst ihr, euer Gesicht draußen sieht ein bisschen anders aus. Wenn ihr kämpft, ist doch gut. Wisst ihr, ich kann das heute nur so frei erzählen, weil ich genau weiß, euch geht es ja auch nicht anders wie mir. Oder? Und was sind das für Kleinigkeiten? Die Frau hat vergessen, die Weckle zu kaufen für den Samstagmorgen. Da können selbst bei Gläubigen Welten zusammenbrechen. Kennt ihr das? Das glauben wir nicht, ist aber so. Feiertage, man hat was vergessen einzukaufen, Mann oder Frau. Wisst ihr, sind wir doch ehrlich. Was müssen wir tun, dass wir innerlich ausgewogene, normale Leute sind? Watch, Mini hat das ganz einfach formuliert. Er hat gesagt, der Heilige Geist, der in deinem Geist Wohnung gemacht hat, dem musst du die Gelegenheit geben, dass er dein ganzes Seelenbereich kontrolliert oder überflutet. Dann hast du kein Problem. Weil der Körper, den kriegst du sowieso nicht erlöst, den kriegst du vielleicht trainiert, dass er gut beieinander ist, das ist okay. Aber deine Seele kriegst du nur kontrolliert, wenn der Heilige Geist, der in dir ist, deinen Seelenbereich kontrolliert. So ist auch die Erlösung aufgebaut. Man könnte mir ja sagen, was muss ich jetzt tun? Lass mich zuerst mal sagen, was passiert, wenn ich nicht das Richtige tue? Dann passiert was ganz Einfaches. Das ist sogar mal in Paulus passiert. Der hat es dramatisch unter der Inspiration des Heiligen Geistes von Gott her dargestellt, dass wir es begreifen. Er sagte in Römer 7, und zwar ich lese jetzt Vers 15 und folgende. Da sagt er, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Also ich stimme nicht zu. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Was sagt er? Wo steckt's? Im Körper, im Fleisch steckt das Elend. Und das wirkt sich auf den Seelenbereich auf. Und jetzt sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich als Sklave nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Das ist die eine Seite. Indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Jetzt kommt der zweite Teil, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß oder nach dem Geist. Merkt ihr? Zwei Seiten. Er sagt ganz klar, Gott hat es getan. Und wie wird es wirksam? Indem ich im Geiste wandle. Also muss ich sagen, da muss ich ja lernen, wie man im Geist wandelt. Ja, das wäre jetzt schlecht. Geist, Seele, Leib. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel, und das habe ich auch gelernt, man muss lernen, wo die Bibel einen Befehl gibt. Also ich brauche immer zuerst die große Linie. Ich muss immer wissen, Gott hat alles getan. Am Herr Jesus, sein Opfer ist vollkommen. Durch sein vergossenes Blut und sein gebrochenes Leib ist alles passiert. Mehr wollte Gott nicht. Gott, der Vater, ist vollkommen zufrieden, wenn er das Opfer seines Sohnes sieht. Wenn sich ein Mensch bekehrt und das Opfer Jesu als Gnadegeschenk ohne Verdienste annimmt, dann hat er alles vor Gott, was richtig ist. Dann ist er vor Gott vollkommen in Ordnung. Wenn er Buße getan hat. Man kann nicht mit der Sünde spielen. Man kann nicht mit der Sünde spielen und dann sagen, ich nehme das Geschenk an. Weil die Bedingung Gottes lautet, erst Buße, dann kriegst du das Geschenk. So einfach ist es. Ich muss wissen, was ich will. Ich muss sagen, ich will Gott dienen oder ich will der Welt dienen. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, dem, der nicht dient. Darum sagt auch die Bibel, Gott gebietet allen Menschen an allen Orten, also überall steht da im Griechischen, Buße zu tun. Wenn das ein Mensch tut, dann funktioniert es. Und genauso funktioniert dann die Erlösung. Rahmenbedingungen. Jetzt können wir sagen, was für Rahmenbedingungen. Römer 12, die ersten drei Verse sind vielleicht der Schlüssel zu fast allem. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also er sagt hier ganz klar, du musst hier die Bedingungen erfüllen, dass letztendlich du den Wille Gottes überhaupt tun kannst. Und die Bibel sagt ja, wir haben den Geist des Glaubens. 2. Korinther 4, Vers 13. Das heißt, ich habe durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, alles das zu tun, was Gott gebietet. Also wenn Gott hier einen Befehl gibt, kann ich das tun, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Nicht aus mir aus. Es wird mir nie in der Ewigkeit als Verdienst angerechnet, weil ich es nicht von mir aus tue, sondern ich reagiere nur auf den Befehl Gottes mit dem Werkzeug, das er mir gegeben hat, der Geist des Glaubens. Wisst ihr, von daher bin ich nur ein Reagierender. Ich habe das gelernt, ich reagiere nur. Und zwar nur mit Fremdem. Alles, was ich habe, das geistlich wirkt, kommt von ihm, hat er mir geschenkt. Jetzt sagt er aber so, jetzt, hier, zum Beispiel. Er sagt, du musst deinen Körper darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Du musst dich hingeben. Ist das jetzt ein Werk? Jetzt kommen manche wieder die von der einen Seite und schreien, das ist ein Werk, der Herr macht alles. Entschuldigung, das ist kein Werk, sondern eine Bedingung, die ich einfach erfüllen muss. Da kommt wieder die andere und schreit, du musst, du musst, du musst. Dann sage ich die andere zurecht, ja, aber der Herr gibt es doch. Sag ich, auch richtig. Das ist die Tatsache und das, wie ich darauf reagieren muss. Also muss ich beides tun. Ich muss einfach feststellen, ich selber kann gar nichts. Ich kann auch nicht reagieren. Ich reagiere nur auf das, was der Herr mir gibt. Aber jetzt sagt er mir, wie hier, was ich tun soll. Er sagt, gib dein Leib hin. Warum Leib? Warum nicht Seele? Warum nicht Geist? Ist einfach. In der Regel tust du alles das, was Gott nicht will, mit deinem Leib. Die Seele äußert sich nämlich mit dem Leib. Ein Diebstahl wird in Gedanken geboren, im Herzen des Menschen, aber ausgeführt wird er mit der Hand. Merkt ihr? Darum sagt der Leib. Wisst ihr, was das heißt? Wenn man es ganz vereinfacht darlegt, Gott will das Endprodukt, dass es sauber ist. Und so sagt er, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das heißt zu Deutsch, denke nicht wie das, was im Fernseher, im Internet, in der Zeitung und landläufige Volksmeinung ist. Denke so nicht, das meint er. Das steht im Griechischen Äon. Der Geist dieses Zeitalters. sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, ich muss passiv vom Dritter verwandelt werden. Ich kann es selber nicht. Wisst ihr, was das heißt? Das ist das Zahnrad. Das heißt, ich muss dem Herr Jesus die Gelegenheit geben, dass er mich verändert. Ich beschreibe es in anderen Worten, dass dieses Paket der Erlösung, das ich laut Epheser 1, Vers 17 und 18 zuerst mal erkennen muss, da ist drin. Wisst ihr, wenn einer wiedergeboren wird, hat er ein Paket, da ist drin. Das Maß des Glaubens. Darum kann der eine viel, der andere wenig. Das ist überhaupt kein Maßstab. Da ist drinne letztendlich die Gnadegabe, mit der ich Gott dienen kann. Ich habe das jetzt wieder auf der Konferenz gesehen, ist einfach schlecht, wenn einer keine Gabe hat und dann trotzdem handelt. Kaum kommt einer mit einer Gabe, wirkt es. Hat er keine, wirkt es halt nicht. Wisst ihr, das ist ein Problem. Ich habe aber die Gnadegabe. Jeder hat die. Und zwar für das, was er tun soll. Dann habe ich das Arbeitsfeld, 2. Korinther 10, Vers 13, was Gott mir gegeben hat. Das alles habe ich. Das heißt, ich habe alles in diesem Paket. Und dieses Paket benutzt auch Gott, um mich zu erneuern. Jetzt muss ich aber praktisch das tun, was die Bibel hier sagt. Lass dich verwandeln. Lass deine Gesinnung erneuern. Deine Einstellung. Das, was du denkst. Wisst ihr, wenn ihr Bibel so lest, man kann die Bibel lesen, ich habe sie jahrelang so gelesen, was steht hier Hebräisch, was steht hier Griechisch, was steht hier Hebräisch, was steht hier Griechisch. Früher habe ich so gelesen. Was steht für die Pfingstbewegung, was steht gegen die Pfingstbewegung, was steht für die Allversöhnung, was steht gegen die Allversöhnung, was steht für die Verlierbarkeit, was steht gegen die Unverlierbarkeit, was steht für die Prädestination, wer steht gegen die Prädestination. So kann man die Bibel auch lesen. Aber wisst ihr, was da passiert, wenn man sie so liest? Da bekommt man relativ breites theologisches Wissen, aber innerlich verhungert man. Zuerst muss ich die Bibel lesen. Hier bin ich, wie in Samuel, rede dein Knecht oder dein Magd, hört. Dann muss ich beten und sagen, Hebräer 4,12, Herr, hier bin ich. Auf dass du mit deinem zweischneidigen Schwert, so wie es in Hebräer 4, Vers 12 steht, Geist und Seele trennst. Und wenn dann der Herr mir beim Bibellesen Geist und Seele trennt, dann geschieht die Erneuerung, wenn der Herr dann sagt, das ist Geist, hier wandle und ich tue es einfach, dann passiert Erlösung. Aber es kommt von ihm. Wenn ich sage, nein, ich will nicht und bleibe im Fleisch, dann passiert keine Erlösung. Das ist meine Entscheidung. Das ist mein Elend. Ich mache alles kaputt und nicht Gott. Wisst ihr, er gibt alles. Das ist ja das Ungeheure. Die Bibel lehrt sogar, Epheser 2, Vers 10, dass Gott alle Werke, die ich in meinem Leben tun soll, ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, das ist ein heißes Thema, dass alle Werke, die ich tun soll, solange ich gläubig bin, dass die Gott vor grundlegender Welt, warum vor grundlegender Welt? Weil das Opfer seit grundlegender Welt wirkt. Merkt ihr was? In diesem Opfer ist das drin. Ich muss es nur tun. Ich habe mir mal überlegt, habe gesagt, wie viel Prozent kommst du? Ich weiß nicht, wie ihr euch einschätzt. Also ich schätze mich maximal bei 40. Ey. Ich habe mir das überlegt. Ich habe überlegt, wie oft reagierst du im Fleisch, wie oft reagierst du im Geist, wie geht. Ich habe dann gesagt, also mehr wie 40 ist nicht drin. Das ist ja Unsinn, sowas zu denken. Aber trotzdem, wisst ihr, ist manchmal hilfreich, dass du, da kommst du vom hohen Ross runter. Wie der Stanger gesagt hat, herab vom hohen Ross, da musst auch du und Zweifel. Dann hat er einen schönen Satz dazu gesagt, der ein bisschen böse ist. Weil Hochmut nicht im Himmel ist, hochmütig ist der Teufel. Wisst ihr? Wir müssen von unserem Hochmut runter, von unserem Ego. Und da kommen wir runter, wenn wir realistisch werden. Und er sagt ganz klar, du musst dich erneuern lassen. Das ist die Rahmenbedingung. Das heißt, du musst praktisch innerlich zuerst einmal runter vom hohen Ross, musst dich erneuern lassen in deinem Wesen und musst beginnen zu denken, wie Gott denkt. Was heißt das zum Beispiel? Wenn ihr alles getan habt, was ich euch geheißen habe, so sagt, wir sind unnütze Knechte. Brutal, gell? Kein Weihrauch. Du bist ein unnützer Knecht. Wenn du jetzt heute mal guckst, liest die Zeitungen, wie hier geweihräuchert wird. Wie die Brüder manchmal so gierig nach Ehre sind. Brutal. Und da muss ich sagen, die Bibel sagt ganz klar, lass dich erneuern. Halte dich herunter zu den Niedrigen. Einfach sag zum Herrn, ich bin ein Nichts vor dir. Mach mit mir, was du willst. Ich bin Sklave Jesu Christi, kannst mit mir tun, was du willst. Erneuere mich, Herr, lass das Schwert des Geistes durch mein Herz gehen und ich bin bereit, gehorsam zu sein, wo du mir zeigst, was Geist ist, wo du mir zeigst, was Fleisch ist. Und dann bin ich bereit, im Geist zu wandeln. Ja, kann ich im Geist wandeln? Natürlich. Ich habe den Geist des Glaubens und laut Galater 5,16, wenn Gott befiehlt, wandle im Geist, dann kann ich das. Ist überhaupt kein Problem, wenn ich will. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass das Fleisch manchmal so schön ist. Fürs Fleisch ist Fleisch schön. Manchmal musst du dich gegen deine Gefühle, gegen das, was dir gefällt, gegen das Schöne entscheiden. Nicht immer. Dass man nicht wieder in eine Askese reinkommt, wieder in ein katholisches Denken. Aber wenn du ganz klar erkennst, das, was du jetzt als schön empfindest, ist Fleisch, dann weg. Wenn du aber erkennst, das, was ich jetzt als schön empfinde, ist vom Heiligen Geist her toleriert, ist Geist, dann kannst du es tun. Wisst ihr, da muss man einfach lernen, wie ein kleines Kind vorm Herrn zu sein, dass er mich erneuert. Und dann sagt er so etwas Brutales. Er sagt, wenn du so deine Gesinnung, deine Einstellung verändern lässt, dann wirst du den Wille Gottes erkennen, in allen drei Stufen. Wieso das heißt? Gut, wohlgefällig, vollkommen. Bis hin zur Vollkommenheit. Du hast kein Problem. Wenn dann jemand fragt, ja, wie erkenne ich den Wille Gottes, sage ich, Entschuldigung, das sagt sie nicht. Sie sagt nur, du wirst es wissen. Und da gibt es tausende Möglichkeiten. Ich könnte jetzt eine Stunde erzählen, wie man den Wille Gottes, wie ich den selber erkannt habe und ob es geklappt hat. Es hat in der Regel geklappt, aber es war jedes Mal anders. Entscheidend ist, dass die Bibel sagt, du wirst es tun, wenn du dich innerlich erneuern lässt. Das ist die Rahmenbedingung, das Zahnrad. Wenn ich jetzt mich innerlich erneuern lasse und hier das alles habe, was Gott getan hat, das erkenne, das vollkommene Opfer, das Blut Jesu für alle meine Sünden, das mit Christus gekreuzigt sein und dann erkenne, durch auch das Zahnrad, durch meine Gesinnung, was muss ich jetzt tun, das funktioniert. Dann muss ich nur kindlich gehorsam das tun und das kann ich aufgrund, keine Frage, des Geistes des Glaubens, 2. Korinther 4, 13, den ich habe, dann mit einem Schlag funktioniert es. Keine Enttäuschung, keine Niederlage, keine Frustration, keine Notwendigkeit mehr zu heucheln. Es funktioniert. Können wir sagen, ist zu einfach. Ist noch viel einfacher. Jakobus 4, die Erlösung ist so, dass ein Kind sie fassen kann. Jakobus 4. Ab Vers 1, das ist jetzt wieder eine Problematik dieses Zahnrades, dieser inneren, wie soll ich sagen, dieser inneren Haltung, vollkommenes Opfer und das, was ich tun müsste zwischen das Zahnrad. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Merkt ihr, wo die sind? Im Körper. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, wenn ihr nicht bittet. Also erst einmal sagt die Bibel, wenn du jetzt zum Beispiel nur das Vollkommene siehst, das Gott gegeben hat und einfach merkst, dass es bei dir nicht funktioniert, dann gibt es die Möglichkeit wie hier. Du bist mit dir und der Umwelt unzufrieden und schlägst statt in dich, um dich und es passiert gar nichts. Du kriegst nichts. Du bekommst keine Verbesserung in deinem Leben. Das nächste, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu verzehren oder zu vergeuden. Das heißt, du bittest zwar, aber du hast in Wirklichkeit Hintergedanken. Du willst eigene Ehre, du willst ein Großer oder eine Große sein, du willst Recht haben, da gibt es tausend Sachen, sagt er, nichts, gibt auch nichts. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Er sagt jetzt praktisch, das geistliche Ehebuch. Also ich hätte es nicht so scharf formuliert, aber scheinbar hat es der Jakobus unter der Inspiration so aufschreiben müssen und das bedeutet, Gott sieht es so scharf. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wisst ihr, warum da nicht steht, fühlt ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist, weil man es nicht fühlt? Das ist ein Wissen, das ist ein geistliches Wissen im Hirn, wo man einfach erkennt. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Also was heißt? Der Heilige Geist ist eifersüchtig in uns. Eifersüchtig vor Gott. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Jetzt geht die Bibel ganz einfach hin, wie ihr gleich kennt, sagt Galater 5, Vers 16. Ich sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Er sagt hier nicht, geh in die Seelsorge. Er sagt hier nicht, mach eine Pilgerreise nach Jerusalem. Er sagt hier nicht, demütige dich vor Menschen. Er sagt was ganz einfach, so kindlich einfach, dass jeder kann, der der Heilige Geist hat, wandle. Das heißt, tu's. Warum kann ich's tun? Weil ich ein vollkommenes Opfer habe, wo Gott alles kostenlos geschenkt und gegeben hat. Und weil ich von Gott her eine ganz klare Erweisung habe, was ich tun soll. Und sobald ich die zwei zusammenbringe, mit dem Zahnrad dazwischen, mit meiner richtigen Gesinnung, funktioniert es. Und er sagt hier, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Also hier, was wiedergeboren ist und was nicht wiedergeboren ist. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind. Ich sage es einmal vereinfacht. Wisst ihr, wir komplizieren alles. Ist doch ganz einfach. Gott sagt, du hast ein vollkommenes Opfer. Gott sagt, du hast den Geist des Glaubens. Wenn du Buße tust und die richtige Gesinnung einnimmst, das ist die Bedingung, das Zahnrad, wenn du das tust, die richtige Gesinnung, sagt, dann musst du jetzt nur noch tun, was ich sage. Was sagt er hier? Finger weg vor Ehebruch, Finger weg vor Pornografie, Unzucht, Finger weg vor Unreinheit, Finger weg vor Zügellosigkeit, Finger weg vor Götzendienst, Finger weg vor Okkultismus, hier Zauberei, Finger weg vor Feindschaft, Finger weg vor Streit, Finger weg vor Eifersucht, Finger weg vom Zorn, Finger weg vom Selbstsucht, Finger weg vor Zwiestracht, Streit, Finger weg vor Parteiungen, Finger weg vor Neid, Finger weg vor Mord, Finger weg vor Trunkenheit, Finger weg vor Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das heißt da drin leben, das dauernd tun, das Reich Gottes nicht erben wären. Was muss man da, Entschuldigung, was muss man hier geistlich beachten? Gar nichts, tun muss man es. Ich bin manchmal schockiert, wie einfach die Erlösung ist. Ich zeige gleich, warum es funktioniert. Die Frucht des Geistes aber ist jetzt interessant. Er sagt nicht die Frucht des Fleisches, sondern die Werke. Das sind Dinge, die einfach geschehen, die muss man lassen. Und gleichzeitig sagt die Frucht des Geistes, was aber dann reift, wenn man das Richtige tut, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Krönung. Wie macht man das? Wie geht es? Wenn ich plötzlich merke, dass ich zur Feindschaft neige gegen andere Gläubige, wenn ich plötzlich merke, dass ich unmoralische Neigungen habe, wenn ich merke, dass ich mich nicht beherrsche, dann schon die alte, ich glaube, es kommt von Sparta, da habe ich es verstanden, die haben gesagt, wie willst du andere beherrschen, wenn du dich nicht selber beherrschen kannst? Und Salomo sagt, ein Geist, der sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Mauer vor einer Stadt, die geschleift wurde. Was ist, wenn ich das nicht kann? Wenn ich es will, aber kann es nicht. Was ist dann? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich betone die vollkommene Stellung in Christus mit dem Mund weiter und lebe in der Welt gerade das Gegenteil, dann wäre ich ein Heuchler. Das sind ganz viele. Oder ich sage, es funktioniert nicht. Dann lästere ich Gott und werde ungläubig. Weil es ist falsch. Also ich muss was ganz anderes machen. Ich muss sagen, Zahnrad, wo bist du? Was muss ich tun, dass es klappt? Und die Stelle, die habe ich mir nicht bloß dick gestrichen, die hat mich aus der Pfingstbewegung rausgeholt, unter anderem Römer 6, 6 und 11. Da habe ich es begriffen. Da stirbt der Katholizismus, da stirbt die reformatorische Lehre, da stirbt die freikirchliche Lehre, da stirbt alle Denominationen. Weil die brauchst du dann nicht mehr. Brauchst du alles nicht mehr. Wir wissen, ich möchte betonen, nicht wir fühlen es, wir fühlen es nicht, wir wissen es, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Das ist der, der nicht funktioniert. Damit der Leib der Sünde, ist euch aufgefallen, Leib, das was ich tue, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da steht im Griechischen Duloio, dass ich als Sklave diene. Dulos ist der Sklave. Das heißt, dass ich nicht mehr gebunden bin. Da könnte ich sagen, das ist ja fantastisch. Das ist jetzt Stellung in Christus. Das ist die eine Seite. Das ist Stellung in Christus. Jetzt kommt die Haltung in Christus. Vers 11. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das kann doch nicht sein. So einfach. Ja. Ich habe ein vollkommenes Opfer, das sagt, du bist mit Christus gekreuzigt. Jetzt muss ich mich nur noch dafür halten. Ich habe es in einer anderen Gemeinde ähnlich gepredigt. Nicht das Thema, aber ähnlich. Da sagt der Bruder hinterher zu meiner Frau, er hat ja allem recht. Aber so einfach ist es. Das Problem. Der Bruder hat nicht recht. Es ist so einfach. Wisst ihr wann? Wenn es Zahnrad dazwischen ist. Was ist Zahnrad? Römer 12. Erneuerung der Gesinnung. Jakobus 4. Aufgabe des geteilten Herzens. Ungeteilten Herzens Gott zustimmen. Entscheidung. Ungeteilt ihm dienen. Wirklich Buße tun, indem er das will. Und dann ganz einfach, vollkommenes Opfer, was soll ich tun? Hier, halte dich dafür. Einfach tun. Warum kann ich das tun? Sobald, ich möchte nochmal betonen, das Zahnrad bedeutet, sobald ich die richtige Gesinnung einnehme, kann ich alles aufgrund des Geistes des Glaubens tun, was Gott mir vorgibt. Alles, absolut alles. Es geht. Im Bruchteil einer Sekunde. Jetzt kommt das Problem. Sobald ich wieder ins Fleisch zurückfalle, kommt wieder das andere. Das heißt, ich muss mir das angewöhnen, diese geistliche Haltung. So wie Paulus sagt, ich lebe vor Gott in Christus. Ich muss mir das angewöhnen, dauernd zur Haltung einzunehmen. Und dazu brauche ich die Bibel. Warum denn? Nicht, dass ich noch mehr weiß, sondern dass Hebräer 4, Vers 12 geschieht. Dass mein Herz durchbohrt wird. Dass der Herr mir zeigen kann, was beim Karl Hermann Fleisch ist und was weg muss. Wenn ich das Fleisch wegkriegen will, ja, wie kriege ich das tot? Wenn der Paulus sagt, töte deine Glieder, wie kriege ich das Fleisch, dieses Glied in mir, tot? Er sagt, du musst nur glauben, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Und in dem Moment, wie du dich dafür hältst, wirkt es. Das ist brutal. Das wirkt in dem Moment, wie ich im Glauben das annehme. Und dann hast du sofort Befreiung. Dann hört es sofort auf. Watch me, ich habe das erlebt. Ich habe schon mal erzählt. Die haben da als junge Brüder haben sie ein Haus gehabt. Und der Watch me, hat auch mit seinen Lüsten zu kämpfen gehabt. Und wer seine Geschichte kennt, auch seine Mutter und wie das alles gelaufen ist, der versteht, was ich meine. Also er ist ein Mann, der viel hat kämpfen müssen. Eines Tages hat er das erkannt, dass er mit Christus gekreuzigt ist, dass er Tatsache ist. Seine Gesinnung hat gestimmt. Er wollte Gott dienen und er wollte die Bedingungen Gottes einhalten. Und er hat plötzlich erkannt, es ist so. Und als er seine Brüder ins untere Geschoss, wo sie gegessen haben, reingerast, hat die Tür aufgerissen, hat geschrien, Brüder, ich bin tot. Sie haben natürlich gedacht, das ist rumgeschnappt, das ist klar. Aber er hat was erkannt. Ich bin tot. Das ist die Stellung in Christus. Aber jetzt kam was. Der Mann hat nach kurzer Zeit erkannt, dass halt das die Tatsache ist, aber die muss ich ja ausleben. Dann hat er das Büchlein geschrieben, das normale Christen leben. Ich mag nicht alles, was Watchmini geschrieben hat. Da ist nicht alles sauber. Aber das Buch ist sauber. Das Buch ist, das stellt dar, wie man das macht. Bloß, ich brauche heute gar kein Buch, ich brauche nur den Römerbrief. Ich muss nur Kapitel 6 Vers 6 und Vers 11, lese und glauben. Wisst ihr, ich muss glauben, jetzt sage ich es einmal ganz, wenn meine Seele kocht vor Begierde. Es gibt viele Begierde. Das hat nicht nur mit Sexualität zu tun, Schirrlehre, sondern mit vielem. Das ist ein Teil, wo es gern wirkt, aber es wirkt auch andere Dinge gern. Ich habe Leute schon gesehen, die haben vor Geldgier, waren die mehr in Ekstase wie jemand, der unmoralisch ist. Ich habe schon Leute vor mir sitzen sehen, dass sie keinen Schaum vor dem Mund hatten, war alles, sie haben zittert. Geben Sie mir einen Tipp. Der Tipp wäre gewesen, ehrlicherweise, schmeiß es in den Dreckeimer. Und das hast du Mut ja nicht als Angestellter einer Bank. Oder? Mein Chef hat das mal, mein ganz, ganz alter Chef hat das mal zu einem Kunden gesagt. Er hat gesagt, wenn Ihnen alles nicht passt, ich habe einen wunderbaren Rat für Sie. Er war ein sehr spöttischer Mann. Hat dann auch gehen müssen, aber der war heiß.
hat er gesagt, es geht zur Kasse. Er wechselt alles in Markstückli um und er warf es in Kantel draußen vor der Bank. Na, zur Ruhe.
Sag ein bisschen, ja. Das ist der Rat eines Bankers, den ich nie vergessen habe.
Wisst ihr, eigentlich ist es so primitiv und so einfach.
Gott hat alles getan, es ist alles perfekt. Jetzt kommt nur ein, zum Schluss bloß noch ein Gedanke. Hebräer 6,12. Jetzt können wir sagen, ja, wenn das so einfach ist, warum funktioniert es denn bei mir? Ausprobieren. Einfach ausprobieren.
Hebräer 6,12. Damit ihr ja nicht träge werdet, das ist nämlich die Faulheit, die geistliche Faulheit, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld, da steht im Griechischen Makrothymia, das ist eine Form von Geduld, die mit Langmut zu tun hat, die Verheißungen erben. Also ich muss nur im Glauben und mit einer gewissen Langmut muss ich an die Sache herangehen und es wird funktionieren.
Ich werde jetzt böse an eurer Stelle, wisst ihr warum? Haben wir keine Ausrede mehr. Wir haben keine.
Ich habe selber keine. Es ist vollbracht. Perfekt.
Das Zahnrad ist meine Gesinnung. Das muss ich nur noch gucken. Das vollkommene Opfer, mein Zahnrad und der Befehl Jesu, was ich tun muss.
Nur dafür halte, dass ich mit Christus gekreuzigt bin?
Ja.
Das ist bezüglich Befreiung. Es gibt bezüglich anderer Themen, Auferbauung und so wieder andere, immer das gleiche Zahnrad, aber andere Befehle.
Lasst uns tun. Einfach ausprobieren, werdet sehr. Unser Leben verändert sich und der Herr wird letztendlich geehrt. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, danke dir für diesen Gnadetag. Ich möchte einfach danken, dass es dich so viel gekostet hat, dieses große und vollkommene Opfer zu bringen. Und dass letztendlich du alles so gemacht hast, dass diese gewaltige Tatsache der völligen und vollkommenen Erlösung dieses vollkommenen Opfers, sobald unsere Gesinnung stimmt, das Zahnrad greift, es für uns wirklich ein leichtes ist, dann auch deinen Befehlen in kindlichem Glauben und kindlichem Gehorsam zu gehorchen und dass deine Erlösung dann 100% wirkt. Ich bete dich dafür an und bitte, vergib uns unsere ungläubige Seele, die wir haben. Vergib uns, dass wir einfach lieber im Religiösen, lieber im Fleisch rumrühren, statt dir von ganzem Herzen zu gehorchen, dir zu glauben und wirklich die Erlösung anzunehmen. Du weißt, wo jeder von uns kämpft. Ich bitte einfach, erbarme dich und danke dir dafür. Amen.